Ich bete. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Am Brunnen, irgendwo im Nirgendwo in Midian, sitzt ein Mann in ägyptischer Kleidung, in vornehmer ägyptischer Kleidung. Einer vom Hof des Pharao. Wie es den wohl hierher verschlagen hat? So weit weg von seiner Heimat? Er sieht ganz schön mitgenommen aus und fühlt sich wahrscheinlich auch so. Ich hätte zu gern mit ihm geredet, mit Mose, wie er da sitzt an diesem Brunnen und ihn gefragt, wer bist du? Was macht dich aus hier, wo dich keiner kennt? Was bewegt dich? Verzweiflung, weil du deine Karriere in den Sand gesetzt hast? Zukunftsangst? Eine Identitätskrise, weil du nicht weißt, wer du bist, jenseits von deinem vertrauten Umfeld und ohne alle Sicherheit? Selbstanklage, weil du zu impulsiv gehandelt hast und jetzt hast du den Salat? Hoffnung, dass es schon irgendwie weitergehen wird, dass du vielleicht doch noch eine Zukunft hast, auch wenn du die gerade nicht siehst? Und was davon hat die Oberhand? Oder bist du einfach gerade nur sprachlos? Und welche Rolle spielt Gott in dem Ganzen? Kommt er in deine Gedanken vor? Sprichst du mit ihm? Oder ist die Verbindung jetzt abgerissen? Oder bittest du ihn um Rat, um Weisheit, um Führung? Klagst du ihm dein Leid? Oder klagst du ihn vielleicht sogar an? Mose hätte sich tatsächlich definieren können als Vaterloser, Heimatloser, als der Verlierer oder sogar der Verlorene. Er wird als Baby ausgesetzt, ist nicht nur im fremden Haus, sondern in einem fremden Volk aufgezogen worden. Wurde adoptiert, aber längst nicht von allen akzeptiert. Er reagiert angesichts von Unrecht, er reagiert über und bringt einen Ägypter um, es kommt raus, er muss fliehen. Mose verliert Ansehen, Status, finanzielle Sicherheit, Annehmlichkeit, alles, was bisher sein Leben ausgemacht, was dieser ägyptische Hof ihm geboten hat. Seine Kleider weisen ihn hier in Midian als Fremdling aus. Und er ist sich selber auch fremd geworden. Dass seine Kleider ihn als vornehme ägyptische Mann ausweisen, das bringt ihm hier gar nichts. Er ist arbeitslos, perspektivlos, die perfekte Vorlage für eine Identitätskrise. So sitzt er hier am Brunnen. Was Mose wohl dazu gesagt hätte, da am Brunnen, wenn ihm zu diesem Zeitpunkt jemand prophezeit hätte, dass er ein ganz großer Held werden wird. Einer der berühmtesten Männer Gottes überhaupt. Eine Legende, von der noch tausende Jahre später Leute erzähle, zu ihm bewundernd aufschaue. Einer, der mit einer Geste ein Meer teilt. Wer von uns hat schon ein Meer geteilt? Einer, mit dem Gott spricht und Sätze sagt wie, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Oder, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Wir haben es einfach, wenn wir in unsere Wohnzimmer Bibel lese, von Mose lese. Wir kennen das mehr oder weniger Happy End. Wir kennen die Heldentate, die Gott noch mit ihm tun wird. Aber in diesem Moment, an diesem Brunnen, fragt Mose sich wahrscheinlich, wer bin ich denn und was macht mich eigentlich aus und habe ich eigentlich eine Zukunft? Und es lohnt sich, Mose diese Geschichte zu lesen. Und ich lerne aus der Geschichte von Mose unter anderem, dass es klug ist, in Wüstenzeiten keine voreiligen Schlüsse zu ziehen auf die An- oder Abwesenheit Gottes. Ich lerne aus der Geschichte von Mose, dass mein Blick auf meine jetzige Situation, in der ich gerade stecke, äußerst begrenzt ist. Ich lerne aus der Geschichte von Mose, dass Gott sich nicht von menschlichem Versagen, ja nicht mal von menschlicher Schuld abhalten lässt. Und dass nicht allein, was ich erlebt habe, mich ausmacht, sondern es macht mich auch aus, was ich draus mache. Nicht meine Krise macht mich aus, sondern was ich aus dieser Krise mache. Ich lerne aus dieser Geschichte von Gott mit Mose, dass das Entscheidende ist, was Gott in mir sieht und was er mit mir vorhat. Gott ist souverän, ist unabhängig von menschlicher Logik, auch in seiner Wahl, wann, wie und wodurch er mit Menschen Geschichte schreiben will. Und er ruft Menschen nicht bei ihren Problemen, sondern bei ihrem Namen. Der Name ist in der Bibel Programm und Mose bedeutet im Hebräischen Herauszieher oder auch Herausgezogener. Mose wurde als Baby aus dem Wasser gezogen. Und später zieht er sein Volk mit Gottes Hilfe aus der Gefangenschaft. Er wird von Gott aber auch herausgezogen, herausgenommen aus der Menge. Ein Wort von Gott, Mose, Herauszieher, und alles ändert sich. Mose hört, wie Gott ihn ruft, mitten im Alltag, mitten in der Steppe beim Schafehüten, und Mose sagt, Hineni, hier bin ich, und lässt sich auf Gott ein. Mit viel Wenn und Aber zuerst, aber er lässt sich ein. Mit Haut und Haar, mit Hirn und Herz lässt sich rufen und berufen, vertraut und erlebt. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das hat auch Mose erlebt, obwohl es bei Jeremia erst steht, und es gilt auch für uns heute noch. Viele Generationen später, ein anderer Brunnen, der Jakobsbrunnen in Samarien. Sie geht immer in der Mittagshitze los, um Wasser zu holen. Das ist sicherer. Was bedeutet schon die stechende Sonne gegen die stechende Blicke? Die gezischelten Worte hinter vorgehaltener Hand, bewusst so laut, dass sie es verstehen muss. Hure, Ehebrecherin Flittchen, schau sie dir doch an, wie sie herausgeputzt ist. Lässt sich aushalten, ist sich selber zu fein, was zu arbeiten. Was die schon wissen, nichts. Die kennen sie nicht, meine aber, sich ein Urteil erlauben zu können. Wie weh das tut, diese mitleidlose Härte. Dabei sehen sie sich doch nur danach, auch wo dazu zu gehören. Jemandem etwas zu bedeuten, gesehen und geliebt zu werden. In jeder Begegnung fragt sie sich, ruft ihr Herz, siehst du mich? Was siehst du in mir? Und bin ich vielleicht liebenswert? Doch gesehen und geliebt zu werden, wird vielleicht wohl doch eher ein Traum bleiben. dem sie nachgehen kann, wenn sie alleine um die Mittagszeit Wasser hole geht, wenn die ehrbaren Leute zu Hause im Schatten sitzen. Da hat sie wenigstens hier ihre Ruhe. Normalerweise. Was will dieser Mann hier? Mitten am Tag in der prallen Sonne? Auch einer, der die Einsamkeit der Geselligkeit vorzieht? Oh, ein Jude. Was hat denn der hier verloren? Was will der? Wasser? Von mir? Du weißt schon, mit wem du sprichst. Dass sich das nicht gehört? Doppelt nicht. Du Mann, ich Frau, du Jude, ich Samariterin. Wie, du willst mir Wasser geben? Ohne ein Schöpfgefäß? Lebendiges Wasser? Nicht dieses abgestandene Zisternenwasser hier? Wasser, das meinen Durst stillt. Für immer. Du sprichst von mehr als von dem Wasser, das wir trinken, das diesen Durst stillen kann. Ein Wort von dir gibt meiner Hoffnung Nahrung. Du kennst mich nicht, aber du siehst meinen Durst nach Liebe, meinen Hunger nach Anerkennung, meinen Wunsch, dazu zu gehören. Ja, tatsächlich. Ich hatte gehofft, Männer könnten in Stille mir Liebe geben, die mein Herz so dringend braucht. Aber bisher hat's keiner geschafft. Im Gegenteil, jedes Mal schmerzt es zurückgewiesen, werde mehr. Jedes Mal fühle ich mich noch ungenügender und noch wertloser. Mein Herz sehnt sich nach einem Retter. Nach einem, der kommt und mir Hoffnung gibt, die nicht enttäuscht wird. Nach einem, der mein wundes Herz heilt, meinen Durst nach Leben stillt. Nach einem, der mir meine Würde zurückgibt und mir sagt, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Bei mir bist du sicher. Bei mir findest du die Liebe, nach der du suchst. Ja, eines Tages wird er kommen, das glaube ich, der Messias, auf den nicht nur ich warte. Was? Hier und heute schon, du, der mein Herz sieht, der mich nicht verurteilt, sich mir sogar schenkt, mich erkennt, mich durchschaut, nicht verurteilt, mich annimmt. Ausgerechnet mir begegnest du hier am Brunnen, als hättest du auf mich gewartet. Ist denn das möglich? Schnell, ich muss es den anderen erzählen, dass er da ist, auf den wir alle warten, dass du da bist. Mose, vor ungefähr 3300 Jahren. Die namenlose Frau am Jakobsbrunnen vor ungefähr 2000 Jahren. Du und ich heute. Uns verbindet diese Frage: Wer bin ich? Was macht mich aus? Bin ich liebenswert? Zuerst mal versuchen wir, diese Frage für uns selber zu beantworten. Und hoffentlich haben wir einen guten Tag, dass wir nicht ganz so schlecht abschneiden mit unserer eigenen Beurteilung. Wir suchen Antworten in der Reaktion von anderen. Kommt es an, was ich sage? Wird es gesehen, was ich mache? Kriege ich Rückmeldung, die positiv ist? Und was mache ich mit Rückmeldung, die negativ ist? Das kann schiefgehen, wenn ich versuche, Antworten bei mir selber oder bei anderen zu finden. Auch wenn man das Englische nicht versteht, ich denke, die Bilder sind sehr deutlich. Egal, was andere von dir sagen, du bist mehr wert als Gold. Und schäm dich nicht, deine Krone zu tragen. Die Krone steht für die Würde, die wir alle haben. Schäm dich nicht. Zeig, wer du bist. Du bist mehr wert als Gold innen und außen. Wir alle stehen unter Blicken. Wir alle fühlen uns beobachtet und versuchen, den Blicken gerecht zu werden oder ihnen zu entfliehen. Blicke können tatsächlich töten, nämlich unsere Würde, unseren Wert. Kalte, lieblose und missbilligende Blicke lassen das weiße Kind in uns wachsen und gedeihen. Lasse uns vergessen, dass wir Kinder des Höchsten sind und als solche unvergängliche Würde haben. Und irgendwann können wir selber in unserem Wesen keine Schönheit und nichts Liebenswertes mehr sehen. Können uns selber nimmer annehmen und halte den Satz, du bist liebenswert, für eine Lüge. Lehne es ab, Gottes geliebte Söhne und Töchter genannt zu werden. Unsere Chance ist, den Blick weg von der menschlichen hin zur göttlichen Perspektive zu wenden. Unsere Chance ist, Gottes Perspektive auf unser Leben, auf das, was uns ausmacht. Du kannst dich entscheiden für Gottes Perspektive, für seine Sicht. Das ist nicht leicht, das ist ein Kampf. Aber du kannst dich entscheiden und das kannst nur du. Du kannst dich entscheiden, ihm zu erlauben, in deinem zerbrochenen Herzen neues Leben einzuhauchen. Du kannst dich entscheiden, deinem Schöpfer diese Worte zu glauben, die er zu dir sagt, ich habe dich je und je geliebt, deshalb habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte. Das Gefühl der Verlorenheit wird uns begleiten in diesem Leben, bis Jesus wiederkommt. Immer wieder wird es reinbrechen. Gestern habe ich mich noch angenommen gefühlt und heute fühle ich mich wie der letzte Loser. Aus diesem Kampf kommen wir hier auf dieser Erde nicht raus. Doch wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann spüren wir eben auch, und je bewusster wir mit ihm unterwegs sind, desto öfter spüren wir sein Lächeln, seinen liebevollen, seinen gütigen Blick auf uns. Er ist El Roi, unser Hirte, und sein Blick ruht immer auf uns. Die Frage ist, auf wen blicke ich? Auf mich? Auf andere Menschen? Auf die Umstände, auf Gott. Ich entscheide, was mich ausmacht, niemand sonst. Und erlaube ich Gott in der Frage nach meiner Identität mitzureden? Und er ist ja Profi, also er hat uns geschaffen. Und bei Maschine machen wir es so, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, gucke ich mal, was hat der Hersteller über diese Maschine gesagt. Wäre ganz schön weise, denke ich, wenn wir bei Gott auch ihn fragen, der Hersteller, der Schöpfer ist, wie es so um uns bestellt ist. Und wenn mein Herz kaputt zerbrochen ist, dass ich dann ihn frage, wie kriegt man das wieder ganz? Frage ich ihn? Wende ich mich an ihn? Gestehe ich ihm das letzte Wort zu? Egal, wie laut meine Selbstzweifel sind und wie laut der Minderwert seine Stimme erhebt. Ich könnte dich auch sehr provokativ fragen und ich mache es jetzt einfach mal, wer ist dein Gott? Mein Gott ist ja der, an den ich glaube, dem ich erlaube, mich auszumachen, mein Herz zu regieren, mein Chef, mein König zu sein, der mein Denken bestimmt, der ja wie auf dem Thron in meinem Leben sitzt. Und wer ist dein Gott? Ist es dein Stolz? dein Minderwert? Ist es deine Angst? Sitzt die auf dem Thron? Oder der Zweifel? Sitze die Sorgen auf dem Thron? Oder dein Scheitern? Oder Jahwe, der lebendige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater von Jesus Christus, dein Schöpfer, den du Abba, lieber Vater, nennen darfst. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder versklaven, schreibt Paulus an die Galater. Und in einer anderen Übersetzung steht, statt lasst euch nicht wieder versklaven, werdet nicht wieder der Menschenknechte. Und genau das meint es, ja? Wenn Christus uns mit seinem Ja befreit hat, dann lass uns nicht wieder von diesem Ja abwenden und gucke, naja, was sage denn aber die anderen über mich? Und dann gucke ich wieder, dass ich beim Menschen gutes Ansehen habe und gucke, wie die mich bewerte. Und das ist ein Kampf, dass wir das nicht mehr zulassen, dass andere bestimmen, was ich bin, indem sie Dinge denken, über mich denke und sage. Und manchmal denke ich ja, dass die anderen denken, und lass mich von dem bestimmen, dabei denke die anderen gerade gar nicht an mich. Zugegeben, das ist leichter gesagt als getan. Und ich kann von mir sagen, ich arbeite daran und mit Nachdruck und immer wieder auch mit Erfolg. Weil Gott es schenkt, sobald ich es ihm erlaube. Ich kann sagen, Gott, ich kann es gerade nicht. Aber du darfst. Und das ist die Tür, die ich ihm öffnen kann und mich dann überraschen lasse, wie wirkt Gott. Und dass ich eben in diese Freiheit hineinwachse, die er mir zur Verfügung stellt. Und um in diese Freiheit hineinzuwachsen und alle Lüge, die auf meinem Leben liegen, abzustreifen, muss ich begreifen, wer ich in Gottes Augen bin und auch, was mein Erbe ist. Sagt Inka Hammond in einem Buch, das ich sehr bewegend und hilfreich finde, zu diesem Thema Identität, was macht mich aus, meine Krisen oder Gott oder wer auch immer. Tochter Gottes, erhebe dich, kann ich vor allem uns Frauen nur wärmstens empfehlen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Hineni, hier bin ich Gott. Bereit, meine Identität, die Jesus Christus mir schenkt, anzunehmen. Mich von dir, Gott, verändern zu lassen, Schritt für Schritt. In das rein, was auch Paulus an die Galater schreibt, dass ich so werde, wie es hier beschrieben ist. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Und einem Erben gehört alles, was dem Vater gehört. Und uns steht es jetzt schon zur Verfügung.